Also ich dachte, ich bin überhaupt kein Mensch für ein Crowdfunding. Die Strategie war dann letztendlich zu überlegen, wer kann mich bei diesem Crowdfunding unterstützen und wie komme ich an diese Menschen ran. Mit dem Crowdfunding habe ich wirklich mit jeder Phase meines Daseins dann um den Salon Mortel gekämpft. Ja, das klingt jetzt wirklich so plump, aber es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen.
Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Hi Tina, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hi Imke, danke, dass ich da sein darf.
Total gerne. Ich habe dich in meinen Podcast eingeladen, weil du eine ganz besondere Erfolgsgeschichte mit uns teilen kannst. Du bist in meinem Raketerei-Gruppenprogramm und in diesem Raketerei-Gruppenprogramm, du bist zu mir gekommen, weil du eine Idee hattest. Wir saßen vor über einem Jahr zusammen und du hast mir von dieser Idee erzählt und ich war Feuer und Flamme von dieser Idee, weil ich gedacht habe, exakt das braucht die Musikbranche, exakt das brauchen die Menschen da draußen. Und was wir gemacht haben ist, du vor allem hast deine Idee weiterentwickelt und wir haben gemeinsam eine Finanzierung aufgestellt. Du hast ein Crowdfunding gemacht. Und genau darüber möchte ich heute in der Folge mit dir reden, wie du dieses Crowdfunding gemacht hast, wie es ausgegangen ist und wie es dir dabei ging. Aber bevor wir über all das reden, Tina, wer bist du? Stell dich gerne vor.
Ja, ich bin Tina Damm, 52 Jahre alt und auf der Bühne bin ich Miss Cherrywine. Ich habe ein Konzept, Programm, Eventformat, wie auch immer wir das nennen wollen, entwickelt. Das nennt sich Salon Mortel. Mortel steht für sterblich oder heißt sterblich auf Deutsch. Und darin geht es mir darum, mit Musik, erstaunlichen Fakten und schrägem Humor das Thema Tod und das Thema Trauer salonfähig zu machen.
Wie bist du auf die Idee gekommen, so ein, ich würde sagen, inhaltlich eher schweres Programm auf die Bühne bringen zu wollen?
Ja, die Themen Tod und Trauer begleiten mich schon mein ganzes Leben. Ich bin in einem Haus aufgewachsen, in dem auch meine Großeltern und meine Großtante wohnten und somit waren die Themen alt werden, sterben schon immer in meinem Leben präsent. Und es hat sich dann auch fortgeführt. Meine Mutter ist auch mit 58 Jahren gestorben, was ich sehr jung fand. Mein Vater dann mit Anfang 70, fand ich auch noch zu jung. Und ja, das hat mich natürlich geprägt und war dann auch schon immer Bestandteil, auch bei den Songs, die ich geschrieben habe. Teilweise, ich habe auch ein sehr humorvolles Programm, aber ich glaube auch, dass Humor für mich dann schon immer so ein Verarbeitungs- und Bewältigungsmechanismus war. Und erst in der Corona-Zeit, als ich so aus dem ganzen normalen Sein auch als Künstlerin ausgenockt war, weil einfach nichts ging, hatte ich dann die Zeit, mir noch mal zu überlegen, was ich denn jetzt sonst so machen könnte. Und da wurde mir dann das Thema auch wieder deutlich präsenter und ich wollte einfach schon immer was zu dem Thema machen. Und da wurde dann, glaube ich, noch mal so der Grundstein dafür gelegt. Ich habe einen Aktionstag veranstaltet in einem 4.500 Quadratmeter großen leerstehenden Autohaus, den Tag des guten Sterbens. Da bin ich aber noch nicht selbst aufgetreten. Das war ja auch alles nicht so einfach möglich. Aber es war ein Aktionstag rund um das Thema. Ich habe digital eine Gruppe ins Leben gerufen, wo wir uns über den Tod unterhalten haben. Und ja, als dann Musik machen auf Bühnen wieder ging, hat mir das irgendwann sehr gefehlt, dieses Thema. Und dann habe ich ja gemeinsam mit dir auch einen Weg gefunden, wie ich alles miteinander verbinden kann.
Spannend, dass du sagst, mir hat das Thema Tod gefehlt. Das ist eine sehr interessante Aussage, Tina.
Also das Thema Tod hat mir jetzt vielleicht nicht so gefehlt, aber die Auseinandersetzung damit und die anderen Menschen, mit denen ich mich dazu auseinandersetze und einfach dieses Engagement, das Thema weiter zu enttabuisieren und in die Welt hinaus zu tragen und hoffentlich gesellschaftlich auch was zu ändern.
Du bist zu mir in mein Gruppenprogramm gekommen. Du hast mir vom Salon Mortel erzählt. Welches Problem hatten wir? Du hattest die Idee, ich hatte die Strategie, da haben wir uns zusammengeschlossen. Aber welches Problem hatten wir vor allem, dass diese Idee wirklich auf die Bühne kommt? Welche Herausforderung mussten wir lösen?
Also ich für mich musste erstmal die Herausforderung lösen, das Ganze wirklich klar zu ziehen. Was will ich da eigentlich? Ist sowas möglich? Also die größte Herausforderung für mich war die, dass es sowas noch nicht gab in vergleichbarer Form. Es gibt zwar Comedy zu dem Thema und es gibt natürlich auch ganz ernste Veranstaltungen, wo jemand steht und redet und erzählt und es gibt Trauergruppen. Aber diese Kombination von Musik, Infos, Humor, die gab es noch nicht. Und ich habe mich einfach gefragt, ob der Grund dafür der ist, dass es nicht funktioniert, dass es keinen interessiert oder dass es einfach noch niemand gemacht hat. Und das musste ich alles für mich erstmal klarziehen und habe festgestellt, möglicherweise hat das einfach noch niemand gemacht.
Aha, genau. Möglicherweise hat das einfach noch niemand gemacht. Bevor der Salon Mortel auf die Bühne ging, vorher hast du ja wahnsinnig, also dich inhaltlich vor allem sehr damit auseinandergesetzt. Ja. Und ich glaube, diese inhaltliche Auseinandersetzung wurde auch sehr angestoßen durch, oh, ich bin jetzt hier auf einmal auf einer Messe und auf dieser Messe werden mich Menschen fragen, also eine Messe zum Thema Tod, werden mich die Menschen fragen, was ich denn eigentlich genau mache. Mhm. Und das war ja so dieser Punkt, wo du angefangen hast, über das Wording nachzudenken, darüber nachzudenken, wie bringt man die Dinge möglichst schnell auf den Punkt, dass dein Gegenüber gehuckt ist, begeistert ist, aber dein Gegenüber auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht viel Zeit dabei verliert, während du dich mit ihm unterhältst.
Genau. Also die Messe Leben und Tod war für mich so ein ganz wichtiger Gradmesser, zu gucken, kriege ich das irgendwie transportiert, beziehungsweise ich wusste, ich gehe auf diese Messe, um zu gucken, ist das ein Thema, was wirklich interessiert? Gibt's das vielleicht schon? Finde ich da gleichgesinnte UnterstützerInnen für meine Idee? Ja, und um auf dieser Messe niemanden zu langweilen und die Menschen zu interessieren und auch für mich das Maximum rauszuholen, da muss ich natürlich gut vorbereitet sein.
Was war das Fazit nach der Messe? Was hast du auf dieser Messe gelernt und festgestellt?
Ja, das Fazit war mega, fand ich. Und zwar das, dass alle sehr, sehr positiv reagiert haben. Alle auf der Messe fanden das spannend, fanden das super interessant, fanden das eben einen neuen Ansatz, eine neue Art, sich dem ganzen Themenkomplex zu widmen. Und ich habe sehr viele interessierte, tolle Menschen da kennengelernt oder zum ersten Mal getroffen, nachdem wir uns vielleicht schon irgendwie übers Internet kannten.
Du bist zurück in die Session gekommen und hast uns genau das erzählt in der Session. Und dann haben wir sehr schnell festgestellt, okay, wir brauchen Booking-Video. Das muss jetzt auf die Bühne. Dann hast du dich hingesetzt und hast eine Kalkulation gemacht und hast festgestellt, oh, also so ein Booking-Video professionell zu machen, das ist ja ganz schön teuer. Und wir haben dann entschieden, Tina macht ein Crowdfunding.
Ja, genau.
Ich kann mich noch eingangs erinnern, du warst erst gar nicht so begeistert. Was dachtest du, dass du erstmal gesagt hast, ah, ich weiß nicht, Leute, ob ich das kann?
Also ich dachte, ich bin überhaupt kein Mensch für ein Crowdfunding. Ich habe nicht genügend FollowerInnen auf Social Media. Ich bin mit 50 plus, bin ich einfach nicht damit groß geworden, auf Social Media zu sein. Menschen, die halb so alt sind wie ich, die sind damit gewachsen mit ihrem ganzen sozialen Umfeld. Mhm. Die haben automatisch dann schon so, ich sag mal, eine ganz andere Crowd, die man da ansprechen kann. Das war einfach ein Punkt, wo ich echt Bedenken hatte, ob das irgendwie funktioniert. Auch ansonsten, Menschen in meinem Alter sind vielleicht mit Crowdfundings auch gar nicht so vertraut, wissen gar nicht, wie das funktioniert, was das ist. Und ich selbst habe schon andere Crowdfundings unterstützt, weil ich das fand das schon immer gut bei anderen und habe gesehen, was sie da abreißen und wie die das auf die Beine stellen und war einfach sehr unsicher, ob ich das auch kann.
Was hat dich am Ende umgestimmt, dass du gesagt hast, ich mache das jetzt?
Ich glaube, das warst du.
Schön.
Also die Gespräche in der Gruppe und du hast ja nicht versucht, mich zu überzeugen, sondern du hast einfach so dieses Samenkorn in meine Gedanken gegeben und das wuchs dann und auch über die Zeit in der Gruppe und über die Gespräche kam ich dann zu dem Entschluss, dass ich es ja mal versuchen könnte. Und das hat mir einfach die Angst genommen, weil ich wusste, ich bin nicht alleine in diesem Prozess. Ich werde begleitet. Und ich glaube, das war für mich so das Allerwichtigste. Einfach zu wissen, ich habe da Menschen an meiner Seite und kann mit allen Gefühlen und Sorgen und Herausforderungen, die vielleicht so ein Crowdfunding-Prozess auch mit sich bringt, was ich bei anderen ja auch schon mitgekriegt hatte, kann ich da immer zu Menschen gehen, die da schon Erfahrung haben.
Das heißt, du hattest die Idee, du wusstest durch die Messe, diese Idee wird funktionieren, du wusstest, du brauchst ein Booking-Video und du wusstest, das Booking-Video finanzierst du mit Hilfe eines Crowdfundings. Also das war die Ausgangssituation.
Genau.
Dann hast du dich diesem Gedanken geöffnet. Wie bist du an dein Crowdfunding rangegangen? Wie hast du angefangen? Was hast du gemacht?
Ja, ich habe mir überlegt, wie man das Ganze am besten in Worte fassen kann, wie man das erklärt, was ich da vorhabe. Das war der erste Schritt, fand ich auch mit der allerschwerste Schritt, weil es ja doch sehr erklärungsbedürftig ist. Also ich habe erstmal so das Wording und die Inhalte versucht, komprimiert und verständlich anderen Menschen zu erklären.
Aber außerdem auch liebevoll und humoristisch. Also das war ja genau die Herausforderung, als du das Wording gesucht hast. Wie bringt man dieses Thema auf eine coole Art und Weise rüber? Ich glaube, deswegen hast du sehr lange an dem Text auf der Start-Next-Seite geformt und gefeilt.
Genau, also das fand ich wirklich sehr zeitintensiv, sehr anstrengend auch für mich persönlich, weil man bei manchen Feldern dort auch wirklich nur eine ganz begrenzte Anzahl von Zeichen hat und wie bringe ich da wirklich diese Message so rüber, dass die Menschen das verstehen, aber dass auch gleichzeitig der Spirit dieser Idee des Salon Mortel beim Lesen deutlich wird, dass es nicht zu klamaukig ist, dass es authentisch rüberkommt, aber trotzdem so dieser bestimmte Humor klar wird. Ja, das war so der Einstieg und das hat mir im Nachgang nicht nur fürs Crowdfunding wahnsinnig viel gebracht, sondern auch für mich selbst, für die ganze Kommunikation meiner Idee. Also es gab dann ja auch Interviews inzwischen und Podcasts, wo ich versucht habe, das auch zu erklären oder wo ich das auch erklärt habe. Und dafür hat mir das wahnsinnig viel geholfen, mich zu Beginn dieses Crowdfunding-Prozesses da sehr intensiv damit zu beschäftigen.
Ja, ich fand, es hat auch deutlich gemacht, dass Crowdfunding kein Schnellschuss ist, wenn man eine Punktlandung machen möchte. Irgendwann stand dann der Text, dann parallel liefen Gedanken über Goodies, aber auch über das Video. Lass uns mal über die Goodies sprechen. Wie hast du deine Goodies definiert und gefunden?
Also einerseits geht man natürlich schon strategisch ran, dass man überlegt, dass man für verschiedene Preiskategorien verschiedene Goodies benötigt. Also es gibt ja so die Klassiker, wie dann so ein Wohnzimmerkonzert oder ein digitales Konzert. Aber ich hatte auch Ideen für mein Merchandise und da hatte ich auch schon immer sehr kreative Ideen und da konnte ich mich dann auch ein bisschen austoben. Also da gab mir das Crowdfunding auch dann die Legitimation, meine ganzen kreativen Ideen endlich mal in die Tat umzusetzen.
Mhm. Was für Goodies gab es bei dir?
Also es gab, wie gesagt, so die Klassiker, Konzerte, die man buchen konnte, digital oder real. Es gab aber auch verschiedene Produkte, also zum Beispiel einen Abkratzer. Wie heißt das denn in echt? Eisschaber?
Ein Eiskratzer.
So ein Eiskratzer, genau. Ein Eiskratzer, auf dem dann eben ein von mir selbst gestalteter Totenkopf mit so einer so Blümchen auf dem Kopf. Also ich finde den Flower Skull Scully sehr nett. Der sieht jetzt nicht bösartig aus. Und dann stand eben da drauf, schöner abkratzen auf diesem Eiskratzer. Ich habe Postkartenmotive gestaltet mit Urnen, auf denen dann zum Beispiel stand Some Like It Hot. Also das ist jetzt ein bisschen spezieller. Also es war schon für jeden Geschmack was dabei. Es gab einen Backstage-Pass für den Himmel. Also dass man, wenn man mal in den Himmel möchte, Access All Areas Zutritt hat. Den konnte man dann auch verschenken mit einem Namen, den man eintragen konnte. Also wirklich ganz unterschiedliche Produkte. Es gab einen Kuss im Glas. Das waren Silikonlippen, die ich mit meiner Lippenstiftfarbe dann bemalt habe und in so ein kleines Reagenzglas gepackt habe, mit einem Geschenkanhänger dabei. Also sehr unterschiedliche Dinge.
Na, es ist ja beim Crowdfunding sind das ja so unterschiedliche Ebenen. Wir haben die Textebene auf Start Next, aber es geht halt auch darum, die Botschaft, die man hat, auf der Goodie-Ebene weiter zu transportieren. Und das hast du richtig gut gemacht. Und dann haben wir ja noch die Videoebene. Plötzlich stand im Raum, ja scheiße Leute, die Seite ist jetzt befüllt, aber ich brauche ja ein Video.
Oh Gott, ich hab's gehasst, ja.
Also, wie bist du da rangegangen?
Genauso wenig, wie ich das Crowdfunding eigentlich machen wollte, hatte ich Lust auf so ein Crowdfunding-Video, weil ich mir auch da, habe ich mir erstmal ganz viele andere Videos angeguckt. Es gab auf der Crowdfunding-Seite bei Startnext auch viele Tutorials. Also das fand ich auch super hilfreich und spannend. Hab mich da reingefuchst und dann ging es natürlich dran, wie transportiere ich in Videoform, so dass es nicht zu trocken und langweilig wird, meine Inhalte. Da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich da so für mich einen Weg gefunden habe. Habe mir dann so ein Storyboard erarbeitet, wie ich das Ganze angehe und habe dann einfach selber gedreht, bei mir zu Hause.
Ja. Es hat einen Tag oder zwei Tage gedauert? Was würdest du sagen?
Ja, das hat schon zwei Tage gedauert. Also die Vorbereitung hat dann noch einen weiteren Tag gedauert, weil ich einfach schon mein Zimmer dann zu so einem kleinen Set umfunktioniert habe. Ich habe vorher ausgeleuchtet, ich habe ausprobiert, wie sieht das dann nachher. Ich habe mit dem Handy gefilmt, also ich hatte da kein mega teures Equipment oder so. Wichtiger war dann eigentlich, dass die Botschaft rüberkommt und so der ganze Spirit.
Ja, das heißt, du bist dann auch plötzlich irgendwie zur Filmemacherin geworden und hast dir, glaube ich, auch echt Schnittprogramme dann beigebracht und so, ne?
Ja, ich habe da wahnsinnig viel selbst gemacht, genau. Habe in meinem Zimmer dann auch ein, ja, wie so ein kleines Bühnensetting mit Vorhang im Hintergrund, wo ich dann auch einen kleinen Ausschnitt singe. Der Ton, den habe ich selbst natürlich aufgenommen, eingesungen, vorher eingespielt, dann dazu gedreht und das Ganze dann halt nachher auch noch geschnitten. Und dann kam natürlich im Laufe des Videos noch die Idee oder die Anregung auf, dass das Ganze doch dann auch bitte Untertitel hat, die mitlaufen. Also habe ich mich da dann auch zum ersten Mal wirklich damit befasst. Ja, die Nachbereitung hat dann schon auch noch mal bestimmt 10 Tage gedauert. Ja,
ja, ne? Also wir haben ja gerade mal bei der Startnext-Seite das Video, den Text und die Goodies. Bis das alles so stand, was würdest du sagen, wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen? 6 Wochen?
Ja, ne? Ich glaube schon. Also ich hätte jetzt auch gesagt mindestens einen Monat, aber ich glaube schon länger. Ja.
Ich glaube auch, wir haben recht viel in der Gruppe Austausch gehabt, bis wirklich alle in der Gruppe den Daumen hoch gemacht haben und gesagt haben, jetzt darfst du die Startnext-Seite live schalten. Aber bevor die Startnext-Seite live geschaltet wurde, saßen wir in der Gruppe zusammen und haben über deine Crowdfunding-Strategie gesprochen, weil es super eine tolle Seite zu haben, aber ein Crowdfunding funktioniert nicht ohne Strategie. Welcher Strategie bist du gefolgt? Weil du wolltest ja auf jeden Fall die 6.000 Euro haben. Das war ja dein Funding-Ziel.
Genau, die 6.000 Euro sollten eben dieses Booking-Video finanzieren. Also sprich, es war geplant, einen Termin mit dem Salon Mortel dann zu spielen an einer sehr schönen Location. Und dort sollte ein Video gedreht werden, was dann nachher noch eben zu einem Trailer geschnitten wird. Und dieser ganze Salon sollte eben einmal an diesem Ort stattfinden. Und dafür brauchte ich dann die 6.000 Euro. Und wie ich inzwischen weiß, war das auch eine sehr realistische Planung.
Du bist eigentlich mit weniger reingegangen als Ziel. Wir haben das in der Gruppe gemeinsam hochgesetzt, ne?
Ja, genau. Ich bin erst mal so mit, also ich dachte 5.000 Euro. Und dann haben wir das aber noch mal etwas näher beleuchtet. Und dann habe ich doch festgestellt, dass 6.000 Euro realistischer wären. Und das war es dann auch tatsächlich. Also damit habe ich gut kalkuliert.
Auf jeden Fall. Zurück zur Strategie.
Ja. Also die Strategie war dann letztendlich zu überlegen, wer kann mich bei diesem Crowdfunding unterstützen und wie komme ich an diese Menschen ran. Und dann haben wir so verschiedene Kategorien gebildet von Menschen, also ich letztendlich, aber das war dann so das, was wir herausgearbeitet haben, wen schreibe ich auf welche Art und Weise an, also FreundInnen, bekannte Menschen, mit denen ich so enger bin. Das war dann so die erste Kategorie. Dann gab es noch eine Kategorie von Menschen aus meinem Netzwerk, mit denen ich arbeite, die ich vielleicht gar nicht so persönlich schon oft getroffen habe, aber mit denen ich einen ganz guten Draht habe. Das war dann so die nächste Kategorie. Und dann gab es noch eine Kategorie von Menschen, die ich vielleicht nicht sofort anschreibe, wo ich auch mehr Hemmungen hatte als bei den anderen, die ich aber auch schon mal notiert habe, schon mal Brainstorming gemacht habe, auch aus meinen früheren Jobs oder wo ich studiert habe. Also da kamen dann noch ganz viele rein, die dann so, dachte ich am Anfang, mein Backup waren.
Du lachst. Ja. Da, als du das auch in der Session gesagt hast, da habe ich auch schon gelacht. Ja, genau, Tina, das ist dein Backup.
Die ich natürlich dann auch alle angeschrieben und kontaktiert habe, natürlich. Und ja, also so blieb es, glaube ich, am Ende dann auch nicht bei A, B und C. Also gefühlt habe ich mich dann irgendwann bis Z vorgearbeitet. Aber ja, so ist das halt beim Crowdfunding.
Ja, ich fand das auch ganz wundervoll zu beobachten am Anfang, als du mit der Kommunikation angefangen hast, der Kontakte, noch zögerlich. Und zum Ende hin, wie immer mehr so ein, Alter, ich will das Ziel erreichen, ich schreibe dir jetzt einfach an. So, du bist so richtig skrupellos geworden. Herzlich, aber skrupellos.
Ja, ich habe gefühlt so viele Hemmungen über Bord geworfen im Laufe dieses Crowdfundings, weil ich natürlich zu Beginn wahnsinnig viel Angst hatte. Das liegt auch so in meiner Natur, meiner Persönlichkeit, anderen Menschen irgendwie auf die Nerven zu gehen. Und also das war auch so eine meiner Sorgen beim Crowdfunding, dass ich mein Umfeld damit nerve, dass die das doof finden. Da durfte ich für mich selbst sehr viel lernen unterwegs, da auch meine eigenen Bedenken und Hemmungen und Sorgen einfach über Bord zu werfen. Ja.
Wie hast du das geschafft, das über Bord zu werfen? Was hast du verstanden, während du im Crowdfunding warst?
Ich habe tatsächlich verstanden, während des Crowdfundings, wie wichtig mir mein Projekt ist. Das war mir natürlich vorher auch schon irgendwie klar, aber mit dem Crowdfunding habe ich wirklich mit jeder Phase meines Daseins dann um den Salon Mortel gekämpft und immer natürlich schon so, wie ich bin. Also ich habe schon meiner Einschätzung nach dann auch höfliche Nachrichten geschrieben an die Menschen und ja, so wie ich das halt empfand, aber trotzdem blieb ich penetrant. Also meinem Gefühl nach war ich schon sehr penetrant teilweise. Wenn jemand halt nicht reagiert hatte auf meine Nachricht, dann habe ich da nochmal nachgefasst. Und wenn dann immer noch nicht reagiert wurde, dann habe ich nochmal nachgefasst. Also wäre es nicht um Crowdfunding gegangen, hätte ich vielleicht einmal freundlich nachgefasst und es dann sein lassen. Aber ich habe dann einfach noch mal eine Nachricht hinterhergeschickt, wo dann auch einfach Ankreuzmöglichkeiten drin waren, um es den Menschen möglichst einfach zu machen, noch mal zu reagieren. Und ja, also da habe ich einige meiner persönlichen Hemmschwellen überschritten.
Auf jeden Fall. Und was ich interessant fand zu beobachten, war auch irgendwann die Wahrnehmung, dass Crowdfunding eigentlich sowas wie ein Pop-up-Store ist. Man bietet den Leuten was an, sie können reinkommen in deinen virtuellen Store, sie können etwas kaufen und dich damit unterstützen oder halt auch nicht. Und dass es halt kein Betteln ist, sondern die Leute sind frei in ihrer Entscheidung und wie ein Pop-up-Store halt funktioniert. Er ist temporär da und man bietet temporär etwas an. Aber man legt eben offen, wofür man den Umsatz halt einsetzt.
Genau. Und dafür war diese lange Phase der Entwicklung der Kommunikationsstrategie und wie kommuniziere ich was auch sehr, sehr hilfreich, weil man natürlich auch nicht davon ausgehen kann, dass alle Menschen, die man dann kontaktiert, auch automatisch wissen und verstehen, was so Sachen kosten oder dass da überhaupt so viele Kosten anfallen. Und da war das auch sehr hilfreich, das dann alles auch wirklich gut erklären zu können und transparent zu halten und obendrein dann halt noch die Goodies auch zu haben und zu sagen, hey, ich bitte jetzt nicht um Almosen, ich tue auch was dafür oder du kriegst auch gerne eine Gegenleistung dafür.
Auf jeden Fall. Welche Rolle in dieser Kommunikation, weil wir haben jetzt viel so über deine Kontakte gesprochen und dass du die in so Kategorien eingeteilt hast und nach angegangen bist. Welche Rolle hat denn Social Media im Rahmen des Crowdfundings gespielt für dich?
Auch eine sehr große Rolle. Ich habe jetzt, wie gesagt, nicht Tausende, also noch nicht mal 1000 FollowerInnen. Aber da habe ich auch regelmäßig gepostet, informiert über die Kampagne, die läuft. Und ich habe auch gemerkt, dass die Menschen, die mir folgen, nicht alle natürlich, aber dass viele, die mir folgen, da auch sehr Anteil genommen haben an dem, was ich mache. Und gerade in der Endphase sagt man ja immer so, ja, da geht noch mal was und da ist dann viel mehr los. War das dann auch tatsächlich so? Habe ich vorher auch nicht geglaubt, dass das dann funktioniert, aber zu sehen, wie sehr die Menschen, die mir da folgen, Anteil nehmen an dem Ganzen, das hat mich auch wahnsinnig berührt. Bin ich immer noch wahnsinnig dankbar, diese Erfahrung gemacht zu haben.
Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Das Crowdfunding bei dir lief 6 Wochen. Das war, glaube ich, so die Gesamtdauer. Mhm. Wir hatten in diesen 6 Wochen, ich glaube, 3 Gruppensessions in der kleinen Gruppe, in der wir mastermind-mäßig zusammenarbeiten. Wir hatten immer ein Thema mit dir in der Session. Du bist immer reingekommen und Thema war immer, Leute, ich kriege die Leute nicht mobilisiert.
Ja.
Das fand ich bei dir auch ganz interessant zu beobachten. Ich habe in den Gruppen schon unterschiedlichste Crowdfundings begleitet. Aber du warst das erste Crowdfunding, wo die Summe in 5-Euro-Schritten sich aufgebaut hat. Das habe ich so tatsächlich auch noch nicht erlebt.
Ja.
In jede Session, in die du reingekommen bist, was haben wir gemacht mit dir in den Sessions? Was war immer und immer wieder Thema? Was haben wir mit dir gemacht?
Ihr habt mich einfach ermutigt, weiter dran zu glauben.
Das auf jeden Fall. Es wäre auch schlimm, wenn es anders gewesen wäre. Wir haben vor allem jedes Mal ein Brainstorming gemacht. Was hast du gemacht? Was können wir noch machen? Gibt es noch Leute?
Ja, stimmt. Also genau, weil das war tatsächlich bei meinem Crowdfunding. Ich habe mir natürlich auch andere Crowdfundings angeguckt und auch wie da welche Goodies angenommen wurden und mit wie vielen Personen die Summen erreicht wurden. Und ich glaube, ich habe ungefähr doppelt so viele UnterstützerInnen als teilweise andere Menschen für eine vergleichbare Summe. Also die Menschen, die mich unterstützt haben, die waren jetzt offenbar nicht so wahnsinnig finanzstark, dass mehrere Menschen gesagt haben, wir buchen jetzt irgendwie ein Konzert für 300 Euro oder so, sondern es haben auch wirklich ganz viele eben 5 Euro gegeben, weil sie die Idee so toll fanden. Es haben aber auch andere kein Goodie gekauft und einfach nur Geld gegeben. Und ja, da haben wir dann halt immer gemeinsam überlegt, was könnte man noch machen. Und ich war ja auch zu allem entschlossen und wäre auch noch auf die Straße gegangen mit meinem riesigen aufblasbaren Totenkopf und hätte da Flyer verteilt und Ukulele gespielt. Ich war auch zu allem im Rahmen des Möglichen bereit, dann mich da für das Ziel einzusetzen und auch weitere Hemmschwellen zu überwinden.
Genau. Ja, da warst du auf jeden Fall sehr entschlossen. Aber das fand ich sehr interessant zu beobachten. Also Crowdfunding hat in der Mitte häufig so einen Dip, wo es irgendwie so ein bisschen ruhiger ist. Da ist es dann ja besonders wichtig, weiter zu kommunizieren und immer dran zu bleiben. Du hast die 6.000 Euro erreicht, du hast dein Ziel erreicht.
Yay!
Hast erst Tage später drauf angestoßen. Aber das war okay, Tina, das war okay. Ich fand's cool, dass du es überhaupt noch gemacht hast.
Ja.
Welche Learnings nimmst du mit aus dieser Zeit, wo du sagst, das möchte ich unbedingt teilen?
Es lohnt sich auf jeden Fall. Also ja, das klingt jetzt wirklich so plump, aber es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen.
Mhm.
Das lohnt sich. Aber man muss es gut vorbereiten. Also einfach nur träumen reicht nicht. Aber wenn man einen Traum hat und ein Ziel und das einfach wirklich gut vorbereitet und sich voll reinhängt, dann gibt es auf jeden Fall eine realistische Chance, das zu erreichen. Es können ja immer Faktoren im Leben dazwischen kommen, dass irgendwas dann nicht klappt. Also Garantien gibt es ja nie. Aber ich war wirklich wahnsinnig skeptisch, habe immer gesagt, ich bin überhaupt kein Crowdfunding-Typ und nee. Aber es hat wirklich mit dieser Unterstützung, die ich hatte, emotional, fachlich und auch meiner Voraussicht, dass ich wirklich in der Crowdfunding-Zeit möglichst wenig Auftritte hatte, möglichst wenig Proben. Also ich habe mir die Zeit auch wirklich für das Crowdfunding dann, so gut das ging, freigeschaufelt.
Mhm.
Hat das super geklappt. Ja, es lohnt sich. Und auch ein Crowdfunding zu machen, lohnt sich.
Weil, was hast du festgestellt, was deine Community angeht? Genau.
Ja,
was hast du gelernt?
Also ich dachte immer, ich habe überhaupt keine Community und dieses Crowdfunding hat mir dann aber gezeigt, dass 145 Menschen mir beim Crowdfunding den Rücken gestärkt haben und es waren natürlich noch viel mehr Menschen, die auch teilweise eben finanziell gerade nichts geben konnten, aber mich dann anderweitig unterstützt haben und es gibt viele Menschen, die meine Idee so gut finden, dass sie mich unterstützen. Und das war irre. Und auch zu sehen, wie viele dann tatsächlich mitgefiebert haben, das war auch sehr, ja, das fand ich auch einerseits witzig, aber vor allem auch sehr bewegend. Und damit hatte ich auch nicht gerechnet, dass eben Freundinnen oder auch Musikerinnen, Kolleginnen dann auch teilweise schon 3-4 Mal am Tag geguckt haben, so, boah, hat wieder jemand das gegeben, wow, 1% mehr. Und das war wirklich ganz toll. Also die waren dann genauso aufgeregt wie ich am Ende, als es dann geklappt hat, ja.
Ja, stimmt. Auch bei uns in der Gruppe haben wir uns ja wahnsinnig gefreut, als dann die 100%er stand.
Yay.
Wir haben ja mittlerweile auch da die erste Version des Booking-Videos gesehen. Dich hat wahnsinnig gutes Feedback erreicht, also ich glaube, Bottomline ist, der Weg hat sich gelohnt, auch wenn es emotional nicht immer leicht war. Gibt es so einen letzten Gedanken, den du teilen möchtest?
Oh Gott, ich habe so viele Gedanken. Ich würde es nicht sofort wieder machen, aber ich könnte mir es auf jeden Fall vorstellen, es wieder zu machen.
Mhm.
Und wenn es Menschen gibt, die zweifeln, was Crowdfunding betrifft, ich habe auch sehr gezweifelt.
Ich nicke, man sieht es nicht, aber ich nicke gerade.
Also ich habe mich erst fast mit Händen und Füßen gewehrt, habe das wirklich kategorisch abgelehnt, habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Nachdem dann die verschiedenen Fördertöpfe aber keine Lösung boten, weil ich einfach so mit meiner Idee durchs Raster fiel, war es dann doch der perfekte Weg. Also Ich würde sagen, wenn man unsicher ist, es gibt Hilfsangebote, es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Man muss da nicht alleine durch. Und das hat mir wirklich sehr geholfen, da einfach auch zu wissen, ich muss das ja nicht alleine stemmen. Ich habe immer Menschen, die ich fragen kann, wo ich mich rückversichern kann, die auch nochmal auf was drauf gucken. Und das war einfach ein ganz großer Gewinn.
Herzlichen Dank, Tina, dass du uns an deiner Reise hast teilhaben lassen.
Sehr, sehr gerne.
Zum Ende dieser Folge möchte ich gerne noch ein Update zum Raketerei Ready for Takeoff Programm geben. Kurz zum Programm selbst. Das ist ein 12-monatiges Programm, in dem ich mit Musikerinnen bestehende Strukturen professionalisiere. Wir bauen Reichweite auf, wir legen den Grundstein für Umsatzwachstum. Wir finden passende PartnerInnen, also zum Beispiel ein passendes Musiklabel, die passende Booking-Agentur, und wir erweitern in diesem Programm die Netzwerke der Künstlerinnen. Und dieser Kurs, der auf ein Jahr angelegt ist, hat einen Wert pro Musikerin von 10.000 Euro. Und ich habe GetResponse dafür gewinnen können, zwei Musikerinnen die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerinnenschaft zu ermöglichen. Und wie in jeder Folge möchte ich auch in dieser Folge wieder ein Update geben, um einen Einblick zu geben, was wir in diesem Programm eigentlich machen. Und was ich feststelle, was ich auch in dieser Gruppe feststelle, ist, dass es richtig, richtig gut ist, To-Do-Listen zu schreiben, sich zu notieren, was man umsetzen möchte, was man machen möchte, was man auch erreichen möchte. Aber etwas, womit ich in meinen Gruppenprogrammen und auch in diesem Gruppenprogramm angefangen habe bzw. implementiert habe, ist die Arbeit zu digitalisieren, ist mit Tools zu arbeiten, mit Projektmanagement-Tools, die die Ideen, die Inhalte in unserem Kopf uns helfen, wirklich auszulagern, die uns helfen, Deadlines einzustellen, die uns helfen, dabei die Dinge zu priorisieren. Denn wenn wir das Gefühl haben, dass uns unsere To-Do-Liste überrennt, dann gibt es irgendwo eine Fehlplanung. Und nicht alles ist gleichermaßen wichtig. Es gibt Aufgaben, die muss man nicht machen. Da geht die Welt nicht unter, wenn man sie macht. Andere Aufgaben wiederum muss man machen, weil sie zum Beispiel umsatzrelevant sind. Und genau darum geht es auch in diesem Raketerei Ready for Takeoff Programm, dass wir eben Arbeit digitalisieren, dass wir gemeinsam Tools aufsetzen, die uns dabei helfen, unsere Ziele zu erreichen und uns auch dabei helfen, zu erkennen, was einfach auch mal hinten runterfallen darf. Es ist ganz wichtig, aus diesem Micromanagement rauszukommen und wirklich sich auf die Dinge zu fokussieren und die Dinge umzusetzen, die einen, die dich, die Musikerin tatsächlich voranbringen. Wenn du Musikerin bist und wenn du die Chance bekommen möchtest, dich auf einen der wenigen Plätze im Raketerei Ready for Takeoff Programm zu bewerben, weil du fit gemacht werden möchtest für die Musikbranche, dann solltest du unter www.raketerei.com/newsletter mein Newsletter abonnieren, denn ein Platz in diesem Programm, auf den kann man sich nur bewerben. Und mein Newsletter ist der einzige Ort, in dem ich Bescheid sage, wann ich die Türen wieder öffne, wann sich wieder beworben werden kann. Und wenn du sagst, yeah, du möchtest dich professionalisieren, du möchtest die richtigen PartnerInnen für dich finden, du möchtest Umsatzwachstum haben, abonniere mein Newsletter und bewirb dich, sobald ich wieder ausschreibe. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Raketerei Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.